Guten Morgen, ihr Lieben. Mein Name ist Miriam Knödler und ich möchte heute zu euch sprechen über ein Herzensthema von mir, Beten mit Herz und Bauch. Beten mit Herz und Bauch. Es soll unter anderem ums Fasten gehen, aber wir fangen mal langsam an. Letzte Woche hat die Magdalena uns so schön den Daniel nahegebracht, den Mann mit den guten Gewohnheiten. Wisst ihr noch, was seine gute Gewohnheit war? Was hat er gemacht? Dreimal am Tag hat er gebetet, gegen alle Widerstände, gegen das Gebot des Königs. Daniel, der blieb dabei. Und er hatte noch mehr gute Gewohnheiten. Wir schauen heute ganz an den Anfang seiner Geschichte und nachher auch fast ganz ans Ende seiner Geschichte. Sein Anfang ist dramatisch. Er wird gefangen genommen. Er muss ins Exil. Seine Heimat ist zerstört. Und dort im Exil wirft der babylonische König ein strenges Auge auf alle jungen Israeliten und sucht sich die raus, bei denen er am meisten Potenzial erkennt. Diese Geschichte wird euch jetzt der Reinhard vorlesen.
Nebukadnezar sagte: Such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Bildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Nur die jungen Männer, die dies alles erfüllen, sind geeignet für den Dienst am Palast des Königs. Dann unterrichtet sie in der Sprache und den Schriften der Babylonier. Der König legte auch fest, wie viel sie täglich von der königlichen Tafel zu essen und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Nach dreijähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen zu seinen Ratgebern machen. Unter den ausgewählten jungen Männern befand sich auch Daniel, Hanania, Mischael und Asaria, die alle zum Stamm Juda gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt und Hanania bekam den Namen Schadrach. Mischael hieß von nun an Meschach und Asario Abednego. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speise und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er hatte Aschpenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte große Achtung vor Daniel hatte und Nachsicht mit ihm übte. Trotzdem sagte er zu Daniel: Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speise und Trank von seiner königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir euretwegen den Kopf abschlagen. Da sagte Daniel zu dem Palastdiener, der oberste Hofbeamte, ihm Hanania, Mischael und Asaria als Aufseher zugewiesen hatte: Ernähre uns versuchsweise 10 Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser 10 Tage unser Aussehen mit dem anderer junger Männer, die von den Speisen des Königs essen. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst, je nachdem, was du an uns siehst. Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch 10 Tage lang durch. Am Ende dieser 10 Tage wirkten Daniel und seine 3 Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen.
Vielen Dank. Also wir sehen hier Daniel und seine Freunde, im Teenageralter vermutlich und vermutlich traumatisiert von der Eroberung ihrer Heimat durch die Babylonier. Sie bekommen einen neuen Namen, also es ist wirklich krasse kulturelle Umerziehung. Sie bekommen neues Essen, sie müssen eine neue Sprache lernen, aber sie bekommen auch die Aussicht auf eine Karriere. Und diese jungen Männer, Daniel voran, die ziehen eine klare Linie. Sie lassen sich nicht umerziehen. Und auch dieses Essen von dem Königlich, das hat einfach damit zu tun, dass sie als Israeliten klare Speisegesetze hatten. Und der Daniel hat gesagt, lieber Ärger mit dem König, als Gott nicht zu gehorchen, als ungehorsam gegen Gott. Und da sehen wir, wie ernst Daniel und seine Freunde Gottes Gebot nehmen, wie sehr, wie wichtig ihnen das ist, ihrem Gott treu zu sein, auch in dieser wirklich gefährlichen Situation. Also das sieht man noch öfter im Buch Daniel, dass ein Menschenleben da quasi nicht viel wert war, dass da der Aufseher da schon um sein Leben gefürchtet hat, das war auch nicht übertrieben, sondern das war schon ein menschenfeindliches Ding eigentlich, dieses Reich. Und Gott stellt sich zu diesen vier Männern. Und wir merken uns einfach mal für jetzt, der Verzicht auf manches Essen war für Daniel ein konkreter Ausdruck, ein körperlicher Ausdruck seiner Hingabe zu Gott. Jetzt machen wir einen ziemlich weiten Schritt ans Ende seines Lebens. Wir sind bei Daniel 9, Vers 2 und 3. Mittlerweile ist der Daniel ein alter Mann, lang gedient unter verschiedenen Königen. Und wir hören hier mal rein, ein bisschen in seine stille Zeit. Also er liest, was er damals hatte an Bibel. Im ersten Jahr seiner Herrschaft fiel mir auf welche Zeitspanne Jeremias Botschaften, also er hat Jeremia gelesen, vom Herrn sich bezogen. Jerusalem sollte 70 Jahre verwüstet bleiben. Aus diesem Grund wandte ich mich im Gebet an Gott, meinen Herrn, fastete, legte Trauerkleider an, um meine Bitten vor ihn zu bringen. Das Volk Israel, wie gesagt, lebte im Exil. Jerusalem war zerstört. Das Undenkbare, der Tempel, das Synonym für die Gegenwart Gottes unter seinem Volk, dieser Tempel war zerstört. Er lag in Trümmern. Das war Daniels traurige Realität. Und ich glaube, dass ihm das auch als alter Mann noch nicht weit weg war, weil er war ja schließlich als Kriegsgefangener überhaupt erst nach Babylon gekommen. Und nun liest er den Propheten Jeremia und rechnet nach 70 Jahre und wird ganz aufgeregt, denn die 70 Jahre sind so gut wie vorbei. Und dann denkt der Daniel, jetzt muss doch für sein Volk eine neue Tür aufgehen. Jetzt kann sich etwas ändern. Veränderung liegt in der Luft. Und obwohl Daniel, wie bereits gesagt, zu diesem Zeitpunkt wirklich ein sehr alter Mensch war, ein betagter Mann, reagiert er leidenschaftlich und hoffnungsvoll. Er hängt sich voll in dieses Gebet für sein Volk rein. Der Daniel sagt nicht, es kommt, wie es kommt. Que sera, sera. Das sagt er nicht. Der sagt, Mensch, die 70 Jahre, jetzt kann sich was verändern. Und weil mir das so wichtig ist und weil ich Gott glauben will, dass er sein Wort erfüllt, deswegen hänge ich mich rein ins Gebet. Ich bete, ich faste, auch was hier erwähnt wird mit den Trauerkleidern. Das war ein Ausdruck von Buße. Der Daniel, der meint es richtig, richtig ernst. Und er unterstreicht seine Entschlossenheit in diesem Gebet mit Fasten. Jetzt, Reini, könntest du noch mal, der Reinhard liest euch das ganze Gebet vor, das ist ein bisschen länger, aber spürt mal nicht nur die Worte, sondern auch das Herz, das der Daniel da, das so aus ihm rauskommt.
In meinem Gebet zum Herrn, meinem Gott, brachte ich die Schuld des Volkes vor ihn und sagte: Ach, mein Herr, du bist ein mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott. Du hältst deinen Bund und gibst deine Gnade, die dich lieben und deine Gebote halten. Aber wir haben Sünde auf uns geladen und haben getan, was nicht recht war. Wir sind von dir weggelaufen und wollten mit dir nichts mehr zu tun haben. Die Forderungen deiner Gebote und Gesetze haben wir nicht beachtet. Was deine Knechte, die Propheten in deiner Vollmacht zu unseren Königen und Fürsten und Vorfahren und dem ganzen Volk des Landes geredet haben, hat uns überhaupt nicht interessiert. Du, mein Herr, bist im Recht. Und so, wie die Dinge jetzt liegen, schämen wir uns alle gewaltig. Es betrifft alle, die Leute von Juda, die Bewohner Jerusalems und ganz Israels in der Nähe, genauso wie die, die du wegen ihrer Untreue dir gegenüber in ferne Länder vertrieben hast. O Herr, wir und unsere Könige, Fürsten und Vorfahren müssen uns schämen, weil wir gegen dich gesündigt haben. Doch du, unser Herr und Gott, hast uns immer wieder verziehen. Du hattest selbst dann noch Erbarmen mit uns, wenn wir nichts mehr mit dir zu tun haben wollten. Wir haben nicht mehr das getan, was du, Herr, unser Gott, uns befohlen hast. Unsere Lebensführung haben wir nicht an den Anordnungen ausgerichtet, die du uns durch deine Propheten gegeben hast. Ganz Israel hat gegen dein Gesetz gehandelt. Alle wollten sie nichts mehr mit dir zu tun haben und stellten sich gegenüber dir taub. Deshalb ist dein Fluch über uns gekommen. Du hast das über uns gebracht, was du geschworen hast und was im Gesetz des Mose, deines Knechtes, aufgeschrieben ist. Was er angedroht hat, hat er über uns und unseren Herrschern, die uns regiert haben, kommen lassen. Er brachte über die Bewohner Jerusalems ein so großes Unheil, wie es noch nie sonst über ein Volk hereingebrochen ist. Das Böse ist über uns gekommen, genauso wie es in den Büchern des Mose angekündigt worden ist. Trotzdem haben wir nicht versucht, uns mit dem Herrn, unserem Gott, zu versöhnen, indem wir endlich einen klaren Schlussstrich gezogen und mit dem Sündigen aufgehört haben oder hätten. Wir haben uns nicht um die Wahrheit bemüht und sind deshalb auch nicht klug geworden. Aber der Herr hat das Böse gesehen. Deshalb ist uns das alles widerfahren. Der Herr, unser Gott, ist gerecht in allem, was er tut. Wir wollen ja nicht auf ihn hören. Wir wollten ja nicht auf ihn hören. Wir haben gesündigt. Wir haben Böses getan. Du aber bist der Herr, unser Gott. Du hast dein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt und hast dir damit einen großen Namen gemacht. Das gilt auch noch heute. Herr, sei nicht länger zornig über deine Stadt Jerusalem und deinen heiligen Berg. Du hast doch schon so oft deine Gnade erwiesen. Weil wir gesündigt haben und unsere Vorfahren Schuld auf sich geladen haben, ist Jerusalem und dein Volk bei allen umliegenden Völkern zur Zielscheibe des Spottes geworden. O, unser Gott, erhöre doch das Gebet deines Knechts und sein Flehen um Gnade. Um deiner eigenen Ehre willen, mein Herr, lass dein Angesicht über deinem verlassenen Heiligtum leuchten. Mein Gott, beug dich zu mir herunter und höre. Öffne deine Augen und sieh, wie die Stadt, über der dein Name ausgerufen ist, in Schutt und Asche liegt. Wir bitten dich um deine Gnade, nicht weil wir es uns verdient hätten durch irgendwelche eigenen gerechten Taten, sondern weil du so oft gezeigt hast, dass du gnädig und barmherzig bist. O Herr, höre!
O Herr, vergib. O Herr, werde doch auf unsere Lage aufmerksam und handle. Um deinetwillen, o mein Gott, zögere nicht, denn dein Volk und deine Stadt tragen deinen Namen.
Schon berührend, wir lernen ja den Daniel ein bisschen kennen bis dahin und wir können sehen, er trifft eigentlich keine falschen Entscheidungen. Aber trotzdem hängt er sich jetzt da voll in diese Situation seines Volkes mit rein. Er schüttet sein Herz vor Gott aus. Immer wieder erinnert er Gott an seine Barmherzigkeit und Gnade. Daniel, der alte Mann, hätte doch sagen können, für mich lief's ja noch einigermaßen in Babylon. Aber nein, er will sich nicht damit abfinden, dass Jerusalem in Schutt und Asche liegt und Gottes Volk eine kleine, kleine Minderheit in der Fremde sein muss. Nun ist unsere Situation mit Daniels auf den ersten Blick nicht so richtig zu vergleichen. Aber bei näherer Betrachtung stellen wir fest, auch wir als bekennende Christen sind mittlerweile eine Minderheit. Auch wir stehen in der Gefahr, vom Zeitgeist vereinnahmt, wie geschluckt zu werden. Auch wir kennen Verheißungen für Gottes Leute, die sich noch nicht erfüllt haben. Auch unsere Gemeinde, und ich glaube, da stimmt ihr alle zu, kann viele Wunder noch gebrauchen. Wir brauchen Erweckung. Dass es uns überhaupt was ausmacht, dass Menschen ohne Gott verloren sind. Dass wir wie in Daniels Gebet auch selber merken, wo wir schuldig geworden sind und umkehren müssen. Dass Gottes Geist uns neu belebt und uns in Bewegung setzt. Dass wir wachsen an Zahlen und in Hingabe. Vielleicht denkt ihr, das ist doch wirklich schön hier in der Gemeinde und so. Es läuft doch gar nicht so schlecht. Und das finde ich auch. Aber ich möchte euch mal eine kleine Kostprobe geben, was Gott getan hat 1905 in Wales. Und es ist eine weltliche Zeitung, die diesen Bericht geschrieben hat. Das ist nicht irgendwelche Prediger, die alles noch ein bisschen schöner geredet haben. Western Mail vom 31. Januar 1905. Eine Erweckung dieser Dimension ist nichts weniger als eine Revolution. Das soziale und politische Leben in Wales hat eine weitreichende Veränderung erfahren. Und in aller Wahrscheinlichkeit steht ein noch größerer Wandel vor uns. Zuweilen wurden aus Fußballmatches Gebetstreffen. Manche Konzerte änderten ihr Programm und setzten Psalmen und Hymnen und geistliche Lieder aufs Programm. Man kann den Zuhörern keine weltliche Musik mehr vorsetzen. Aus einflussreichen Politikern wurden Erweckungsprediger. Tausende von Männern und Frauen freuen sich zum ersten Mal auf die Gemeinschaft zu Hause. Ihre Kinder erhalten Kleidung und Nahrung und liebevolle Erziehung, wie das noch nie zuvor der Fall war. Arbeiter sind mit ihrem Lohn und ihrem Arbeitsumfeld zufrieden. Aus Kohleminen, damals großer Teil der Industrie in Wales, wurden Anbetungsstätten. Alles, was wir heute wissen, ist, dass Wales aus dieser gegenwärtigen Taufe stärker und besser zugerüstet hervorgeht für die Aufgaben, die vor uns stehen. Wie gesagt, man kann jetzt das eine oder andere da ein bisschen falsch verstehen. Das ist einfach, weltliche Menschen haben beobachtet, was passiert in Wales. Ja, das hat Gott 1905 gemacht. Warum sagt Jesus so zu uns? Betet so, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Warum hat er das gesagt? Weil es nicht automatisch so ist. Das Reich Gottes kommt nicht automatisch. Er hat gesagt, betet so, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Manchmal denken wir, Es ist doch eh schon vorbestimmt, wie sich hier die Dinge entwickeln. Was soll ich da überhaupt noch beten? Und da gibt es zweifellos Geheimnisse und ich kenne die auch nicht alle. Wir können nicht alles erklären, aber eins weiß ich. Es gibt im Gebet eine offene Tür. Es gibt einen Spielraum zwischen Himmel und Erde. Und wenn wir da nicht durchgehen, dann passiert auch nichts. Und Gott lädt uns da ein. Es gibt, das ist unfassbar, aber wahr, es gibt im Gebet die Möglichkeit, durch ernsthaftes Gebet den Lauf der Dinge zu drehen. Wir haben uns gewöhnt an Gleichgültigkeit, bisschen Feindseligkeit, an ironische Bemerkungen. Und damit müssen wir auch klarkommen. Das ist das, was Jesus uns gerade vor die Füße stellt. Aber das muss nicht unbedingt so bleiben. Ich lese euch mal aus Jakobus 5, da habt ihr schon, genau. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Kraft und kann viel bewirken. Elia war ein Mensch wie wir. Die Elberfelder sagt, Elia war ein Mensch mit den gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es 3,5 Jahre nicht auf der Erde. Dann betete er um Regen und es regnete vom Himmel. Es gibt noch eine andere Geschichte, an die ich mich erinnert habe. Das Volk Israel ist unterwegs und von hinten, ganz gemein, kommen die Amalekiter, ein feindliches Volk, und greifen Israel an. Dann reagieren die, der Josua sammelt seine Kämpfer zusammen und es kommt also zu einem Kampf zwischen Amalek und Israel. Der Mose geht nicht selber mit in den Kampf, er betet um einen Sieg für Israel. Dann, das wird so ganz sinnbildlich beschrieben, er hat seine Arme oben, die werden irgendwann müde. Ja, gleiche Gemütsbewegung wie wir kriegen auch müde Arme. Und dann merken die, das hat Einfluss auf das, was da auf dem Schlachtfeld passiert. Und schnell holen sie ihm einen Stein, dann sitzt er da drauf und rechts und links heben, ich glaube, Hur und Aaron, seine Hände und er betet weiter. Das Ende vom Lied ist ein Sieg für Israel. Es gibt eine Tür, es gibt eine offene Tür und es liegt auch an uns, gehen wir da durch oder nicht. Beten wir und beten und beten. Wir müssen über unerhörtes Gebet reden, das ist klar und das hat der Christian auch meisterhaft gemacht. Wenn ihr das nicht gehört habt, ja. Aber unerhörtes Gebet soll nicht dazu führen, dass wir sagen, dann lasse ich es halt. Da könnten wir so viel verpassen, wenn wir sagen, dann lasse ich es halt. Hat nicht funktioniert. Daniel hat ja nicht nur gebetet, er hat auch gefastet. Und wir haben ja jetzt Fastentage, Gebets- und Fastentage vor uns. Und deshalb möchte ich jetzt noch mal ein bisschen mehr auf das Fasten eingehen, weil ich vermute, dass das Thema für manche ein bisschen so fremd ist oder dass euch schon bei dem Wort der Magen grummelt. Ich möchte es einfach einmal vom Neuen Testament her. Also macht mal mit mir diesen Schwenk mit von dem Gebet und der offenen Tür zum Fasten. In der Bergpredigt bezieht Jesus Stellung zu den damals zentralen Handlungen des Glaubens. Beten, Fasten, geben. Er sagt in der Bergpredigt, wenn du betest, dann mach es so und so und so. Wenn du gibst, lass die Rechte nicht wissen, was die Linke tut und so. Und wenn du fastest, sagt er auch was, nämlich 6 bis 18, Matthäus 6 bis Vers 16 bis 18. Wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du fastest, nächste Folie gleich, dann kämme deine Haare und wasche dir das Gesicht. Also ich gehe mal davon aus, das macht ihr nun mal sowieso. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Wir sehen hier, dass Jesus nicht das Fasten an sich in Frage stellt, sondern erklärt, es geht nicht um eine religiöse Show. Sonst ist der religiöse Applaus alles, was du kriegst. Sondern es ist ein Signal, Fasten ist ein Signal an deinen Vater im Himmel. Wir finden im Neuen Testament keine direkte Aufforderung zum Fasten. Das Fasten ist nicht heilsnotwendig oder heilsentscheidend. Ja, das muss man einmal irgendwie sagen. Sondern es war ein selbstverständlicher Teil der Glaubenspraxis damals. Deshalb sieht Jesus die Notwendigkeit, an die richtige Haltung zu erinnern, aber nicht die Notwendigkeit zu sagen, hey Leute, fastet doch mal. Es ging sogar so weit, an einer Stelle sind die Pharisäer zu ihm gekommen und haben gesagt, hey, die Jünger vom Johannes, die fasten. Und die Schriftgelehrten, die fasten auch, aber deine irgendwie nicht. Und dann sagt Jesus, ja, jetzt ist der Bräutigam da, so lange brauchen sie nicht fasten, jetzt ist Festzeit. Aber wenn der Bräutigam weggenommen wird, dann werden sie fasten. Das ist der Wortlaut, wie Jesus das sagt. In der jungen Gemeinde finden wir Fasten als Ausdruck der Hingabe an Jesus. In Apostelgeschichte 13, das ist wirklich eine schöne Begebenheit. Da muss man sich mal ein bisschen reinfühlen. Während sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Da waren ganz unterschiedliche Leute aus ganz unterschiedlichen Hintergründen in Antiochia, in der jungen Gemeinde zusammen. Und die nehmen sich Zeit und beten und haben wahrscheinlich ausgedehnte Lobpreiszeiten gehabt, denke ich mir mal. Und dann spricht der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie. Und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Dieser Bericht beschreibt die Geburt der ersten Missionsreise. Doppeltes Fasten. Nun, Apostelgeschichte 14, Vers 23. In jeder Gemeinde beriefen sie Älteste. Das wollen wir ja auch bald machen. Sie fasteten und beteten und befahlen sie der Fürsorge des Herrn an den sie gläubig geworden waren. Im Umfeld von weitreichenden Entscheidungen finden wir fastende Christen. Bereits in den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche entstand die Praxis, zweimal in der Woche zu fasten, mittwochs und freitags. Über viele Jahrhunderte hinweg gehörte das Fasten genauso wie das sonntägliche Gottesdienst einfach dazu. Und in der Fastenzeit, also 40 Tage vor Ostern, wurde bis zum Sonnenuntergang gefastet. John Mark Comer bezieht sich auf einige Quellen, die die Entstehung der muslimischen Fastenzeit, des Ramadan, quasi als Weiterentwicklung der christlichen Fastenpraxis nahelegen. Mohammed hat es möglicherweise bei den Christen seiner Zeit so beobachtet. Leider passiert das, was oft passiert, wenn wir unser Vertrauen auf eine Methode setzen und nicht auf Gott. Was als Hingabe und als Verstärkung der Gebete gedacht war, wurde im kirchlichen Kontext oft sehr eng. Und vermutlich liegt hier ein Grund, warum besonders Freikirchen mit einer starken Betonung auf Gnade mit dem Fasten bis heute eher fremdeln. Dabei ist das Fasten ein Upgrade. Das ist wirklich, es kommt nicht so daher, es kommt mit Krummeligkeit und vielleicht auch ein bisschen mit schlechter Laune daher, aber auf lange Sicht, du kannst gewinnen. Warum sollen wir fasten? Bei Daniel finden wir zwei Gründe. Einen ganz am Anfang, eben diese Hingabe an Gott bedeutet für ihn der Verzicht. Und das zweite ist, Fasten verstärkt das Gebet. Ich möchte erst zu der Hingabe ein bisschen was sagen. Ich kann durch Fasten ich muss überhaupt mal definieren. Ein bisschen spät, jetzt kommt's. Ich meine ohne feste Nahrung, ja? Also man trinkt, aber man isst nichts. Das meine ich mit Fasten. Ich kann durch Fasten folgendem Geheimnis auf die Spur kommen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern, wisst ihr, wie der Vers weitergeht? von jeglichem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt, also so ein bisschen so, hä, wieso hast du keinen Hunger? Da hat er gesagt, das ist meine Speise, dass ich den Willen des Vaters tue. Ich spüre meinen Hunger und ich spüre oft auch eine Mischung aus Hunger und Reizbarkeit. Und ich bete, Herr, lass meinen Hunger, meine Sehnsucht nach dir stärker werden. Ich drücke mit meinem Körper aus, du bist mir wichtig, Gott. Man kann das singen, du bist mir wichtig und das ist auch gut, aber man kann es auch mit seinem Körper ausdrücken, du bist mir wichtig. Ich will deinem Wort und deinem Willen Raum geben und Zeit für Mahlzeiten werden frei, so entstehen Lücken am Tag und man kann beten. Körperliche Begierden haben einen berechtigten Raum. Wirklich. Also Christentum ist manchmal kommt so komisch leibfeindlich daher, aber der Körper ist, wie er ist und die Begierden haben einen Raum. Aber sie haben auch ein bisschen die Tendenz, allen Raum einzunehmen. Zum Beispiel, das Bedürfnis nach Schlaf und Ausruhen ist legitim. Aber wenn es zu Faulheit führt, würden wir sagen, der Mensch steht sich selber im Weg, um andere Ziele zu erreichen. Bedürfnis nach Essen und Trinken ist legitim. Aber die fortwährende Beschäftigung, was soll ich essen, was soll ich trinken, wo ist noch fancier und noch toller und so weiter. Jesus sagt in der Bergpredigt, danach trachten die Menschen, die Gott nicht kennen. Denen ist Essen und Trinken mega, mega wichtig. Und kleiner Spoiler an der Seite. Und er sagt, trachtet ihr zunächst, trachtet, also richtig von innen raus, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ihr kriegt alles andere dazu. Ihr könnt doch gutes Essen auch genießen. Das ist nicht nein, 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 sondern das ist zuerst das Reich Gottes. Das Fleisch, also meine ungezügelten Begierden, die nehmen den Raum ein, den sie kriegen. Der Heilige Geist dagegen kommt nicht automatisch, sondern wenn wir ihm Raum geben. Die Bibel versteht unseren Körper nicht als Feind, das ist auch wichtig, sondern unsere fehlgeleiteten Begierden. Das ist nicht das Gleiche, da muss man gut unterscheiden. Diesen fehlgeleiteten Begierden oder was die Bibel alte Übersetzungen nennen, das ist das Fleisch. Denen geht es an den Kragen, wenn wir fasten, unserem Körper nicht. Unser Körper findet die Pause manchmal auch ganz cool. So. Wir machen heute Witze über die Todsünde der Völlerei. Gleichzeitig leben wir in einer Kultur, die ist so grotesk voller Überfluss, dass es uns geistliche Kraft raubt und unserem Körper eher schadet. Fasten kann uns vom Lustprinzip entwöhnen. Eigentlich, wenn wir in Ruhe da sitzen und uns überlegen, wie will ich leben, dann wird niemand strecken und sagen, ja, ich finde es voll gut, immer das zu machen, worauf ich gerade Bock habe. Eigentlich wollen wir langfristig Ziele erreichen. Wir möchten uns in Beziehungen investieren und nicht aufgeben. Wir möchten Menschen werden, die von Liebe geprägt sind und nicht davon, dass sie jetzt unbedingt als nächstes immer nur überlegen, was wäre jetzt was Hübsches für mich. Und Fasten kann uns darin helfen, zu sagen, eigentlich will ich zu Gottes Ehre leben. Eigentlich, wenn ich mir es genau überlege. Und Fasten verstärkt mein Gebet. Fasten und Beten gehört zusammen. Das finden wir an ganz vielen Stellen in der Bibel. Wenn du dich fragst, wer hat gefastet in der Bibel, das ist wie so ein Who is Who. Also Esther, Mose, Elia, Jesus, die ersten Jünger, viele. David hat gefastet. Wie zwei Flügel von einem Vogel, könnt ihr euch das vorstellen, ja? Fasten und Beten gehört immer zusammen. Wir finden eigentlich in der Bibel ganz wenig Stellen, wo es quasi nur um das Fasten geht. Also man könnte diese erste Daniel-Stelle so nehmen. Jesus antwortet den Jüngern, die sich über ihre mangelnde geistliche Autorität wundern, Folgendes. Manchmal braucht es Beten und Fasten. Das ist immer wieder die Erfahrung der Menschen zu biblischen Zeiten, aber auch bis heute. Und zwar geht es in beide Richtungen. Wenn wir Gebet verstehen als Gott hören, dann hilft uns das. Da gibt's schon anatomische Gründe dafür, warum du besser aufnehmen kannst, wenn du fastest. Wenn du wirklich Weisheit von Gott brauchst für einen nächsten Schritt. Also fürs Hören hilft's, aber es hilft auch, wenn du ein Anliegen hast, wo es dir wirklich wichtig ist, dass es bei Gott ankommt. Dann scheint doch durch Fasten Gottes Aufmerksamkeit erhöht. Es bleibt ein Geheimnis. Es ist wirklich ein Geheimnis. Und ich fange nicht mal an, das zu erklären. Der allmächtige Gott lässt sich beeinflussen durch Gebet und Fasten. Er fordert uns sogar auf, unerschrocken und mutig auf seine Hilfe zu hoffen. Die Bewohner von Ninive. Ja, der Jona geht nach Ninive und sagt, noch 40 Tage, dann ist eure Stadt dem Erdboden gleich. Und die Bewohner von Ninive kehren um und sie fasten. Das wird so beschrieben. Der König legt seine Krone ab. Die ziehen alle so. Also es war halt früher auch so ein Trauersignal. Die ziehen ihre schönen Kleider an. Und dann steht da wortwörtlich, als Gott sah, dass die Bewohner von Ninive umkehrten, kehrte er auch um. Das ist das gleiche Wort. Die Bewohner von Ninive kehren um. Gott sieht es und kehrt auch um. Die Geschichte ist nicht so in Stein gemeißelt und deine Zukunft auch nicht. Wir können, und unsere Zukunft als Gemeinde auch nicht. Wir können durch unser Umkehren, durch ernsthaftes Gebet, Gebet mit Herz und mit Bauch, wir können Dinge drehen. Es ist geschehen in der Bibel, es ist geschehen in der Kirchengeschichte, es kann wieder geschehen. Im Umfeld von Erweckungsbewegungen findet man fast immer fastende Beter. Man findet aber nicht so viel Zeugnisse, weil vor allem die, die das gemacht haben, denen war das halt auch wichtig, das privat zu halten. Weil das sagt ja Jesus auch, wir sollen keine große Show nach außen machen. Es handelt sich nicht um Naturgesetze, um logische Abläufe. Beten plus Fasten gleich Ergebnis. Das will ich schon der Aufrichtigkeit auch halber dazu sagen. Wir können Gott nicht erpressen mit Fasten. Ja, das versteht ihr, glaube ich. Wir können ihm zeigen, wie wichtig es uns ist, aber am Schluss ist er Gott und wir nicht. Wir können Gott nicht erpressen. Aber ich glaube, viele von uns sind noch gar nicht an die Kante rangerutscht, weil wir viel zu sehr denken, es kommt, wie es kommt, oder es war halt schon immer so. Ich möchte euch da nochmal an den Daniel erinnern. Der liest es, der hat die Verheißung in der Schrift, nicht einfach irgendeinen fancy Wunsch, den er halt hat. Er hat die Verheißung in der Schrift, nach 70 Jahren geht es voll Gottes zurück. Und dann sagt er nicht, ach, das wäre so schön, wenn das so wäre. Oh, wäre das toll. Oh, würde mir das gefallen. Und wird so halber sentimental, sondern seine Reaktion ist, er stürzt sich ins Gebet. Gebet und Fasten. Jetzt möchte ich euch noch ein paar praktische Tipps geben, was ihr machen könnt. Sollte bis jetzt das große Wunder eingetreten sein und ihr denkt, ja, vielleicht wäre das mal was für mich. Dann will ich euch ein paar praktische Tipps noch mitgeben. Oder ihr könnt ja jetzt auch in den nächsten Tagen euch an erfahrene Faster wenden. Also im Zweifel fragst du deinen Arzt, deine Ärztin oder in deiner Apotheke. Naja, ja, es gibt Bedingungen, wo man sagt, man kann vielleicht ein bisschen was weglassen, man kann vielleicht eine Mahlzeit weglassen. Aber wenn du dir da unschlüssig bist, dann frag nach. Du solltest viel Wasser trinken und wenn du vorhast, einen Tag zu fasten, ist es nicht ratsam, dich vom Kaffee zu entwöhnen. Sonst hast du, also ich gehe mal davon aus, dass wir kollektiv koffeinsüchtig sind. Naja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich wollte niemandem zu nahe treten, aber für den Fall, lass den Kaffee nicht weg, wenn du einen Tag fastest. Sonst hast du nur Kopfweh und regst dich auf und denkst, was hat die Miriam mir da versprochen? Ja, dann hast du ja ein bisschen Zeit. Zeit wird ja frei, das heißt, du könntest in der Mittagspause einen Spaziergang machen und beten oder du könntest vielleicht jemand anrufen in der Mittagspause mit dem zusammen beten. Genau, dann ganz wichtig, voll wichtig, widersteh dem Drang, dein Erlebnis zu bewerten. Ich habe mich Gott nicht so nah gefühlt. Ich habe viel zu viel an Essen gedacht. Wisst ihr, was mir manchmal passiert am Ende meiner Fastentage? Ich scrolle durch Rezepte. Das ist wirklich. Und denk, oh nein, so wolltest du das eigentlich nicht machen. Aber okay, wir lenken unseren Blick zurück auf Jesus. Wir sind ja keine Maschinen, sondern das machen wir dann. Immer wieder den Blick zurück auf Jesus. Mach dich nicht fertig, auch wenn du... Wir haben manchmal am Ende vom Fastentag auch irgendwie ein bisschen seltsame Konflikte, wo man einfach merkt, ah, wir haben beide leere Magen. Ja, dann versuchen wir das zu checken, ah, daran liegt's, und dann geht's auch wieder weiter und wir lenken unseren Blick zurück auf Jesus. Such dir Mitstreiter, das ist jetzt natürlich gegeben, hoffe ich, für die nächsten Tage, das wäre auf jeden Fall eine gute Sache, und auch zu diesen Gebetstreffen zu gehen. Oder ich glaube, morgens kann man auch ganz früh, am Morgen kann man online an einem Gebetstreffen teilnehmen. Ganz herzliche Einladung für alle. Das hilft schon, wenn man auch weiß, am Abend drehe ich nicht meine Bögen um den Kühlschrank herum, sondern ich bin einfach wo ganz woanders und dann denke ich an andere Sachen und dann hilft es auch. Ich möchte euch gern zum Schluss noch vorlesen. Vom Esra. Am Anfang von Esra, ich lese, das ist auch ein Geschichtsschreiber aus dem Alten Testament. Ich lese Vers 1 bis 4. Im ersten Jahr, als Kyros König von Persien war, erfüllte sich das Wort des Herrn, das er durch Jeremia gesprochen hatte. Er entflammte den Geist des Kyros. Das war ein heidnischer König. Gott entflammte den Geist des Kyros, so dass dieser die folgende Erklärung abfassen und im ganzen Reich verkünden ließ. So spricht Kyros, der König von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Nun hat er mich dazu bestimmt, ihm in Jerusalem in Juda ein Haus zu errichten. Wer unter euch seinem Volk angehört, sein Gott sei mit ihm, soll nach Jerusalem in Juda hinaufziehen, um das Haus des Herrn, des Gottes Israel, zu bauen. Denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Das war mir selber der Zusammenhang auch gar nicht klar, weil Esra steht viel weiter vorne in der Bibel wie Daniel. Das ist nicht ganz chronologisch. Das heißt, das Gebet vom Daniel wurde erhört, und zwar durch einen heidnischen König, den offensichtlich der Heilige Geist so berührt hat, dass er sagt, ich bin dazu bestimmt, diesen Tempel wieder aufzubauen. Ich sag euch, der Daniel hat nicht umsonst gefastet und gebetet, und du betest und fastest auch nicht umsonst. Ich möchte dir, das will ich am Schluss nochmal sagen, es ist kein Automatismus. Unser Gegenüber ist keine Maschine, es ist eine Person. Aber wir haben doch mehr in der Hand, als wir oft denken. Wenn wir beten mit Herz und mit Bauch, wer weiß, was Gott tut? Wer weiß, was sich verändert? Ich möchte gern zum Schluss noch beten. Könnt ihr dazu bitte aufstehen? Jesus, ich möchte dich vor allen Dingen darum bitten, dass du die Sehnsucht in uns nach dir und nach deinem Reich und nach deinem Wirken, dass das mehr Raum bei uns gewinnt, dass das größer wird. Dass wir uns das wünschen, das kann dein Geist bewirken. Unsere Antwort ist immer schwach und menschlich, aber Heiliger Geist, du bist nicht begrenzt. Du hast diesen König benutzt, um Daniels Gebet in Realität zu bringen. Jesus, ich vertraue dir jetzt einfach jeden und jede hier an. Du gehst deinen Weg mit jedem von uns. Und ich vertraue dir auch uns als Gemeinde an. Wir haben Sehnsucht nach deinem Wirken. Wir sehen viele Menschen, die große Mühe und Schwierigkeiten haben. Und wir sind nicht die Nummer 1 Therapeuten. Wir sind oft auch überfordert. Wir bitten dich, Herr, wirke du. Herr, schenk uns Erweckung. Mach eine neue Tür für uns auf, Jesus. Zu deiner Ehre und zum Wohl der Menschen in Scharndorf und um uns herum. Amen.